SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Hallo, diesmal mit mir, Janina Schreiber, und diesen fetten Triebwerken hier. Ich persönlich bin dieses mulmige Gefühl beim Fliegen nie so wirklich losgeworden. Aber klar, Fliegen, das verbindet man mit Freiheit, mit Sommer, mit Sonne und Strand. Gerade wenn jetzt die Sommerferien vor der Tür stehen, heißt es für viele Menschen wieder ab in den Flieger. Auch wenn wir ja eigentlich wissen, da war doch was mit der Klimawirkung von Flugzeugen. Wir wollen das heute in global genauer nochmal aufdröseln und fragen, wie klimaschädlich ist Fliegen denn wirklich? Und wie könnte das in einer klimaneutralen Zukunft überhaupt aussehen? Spoiler, es wird auch um klimaneutrale Treibstoffe gehen. Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF.
Na, sie können eine riesengroße Rolle spielen. Sie sind eigentlich der Heilsbringer für die Langstrecke, weil Batterien werden uns nicht weit bringen und auch der von mir genannte Wasserstoff wird uns nicht auf die Langstrecke bringen. Das muss ein Sustainable Aviation Fuel sein, also ein flüssiger Energieträger.
Das ist Professor Dr. Jens Friedrichs, Luftfahrtexperte und mein Gesprächsgast diesmal in global. Vorher habe ich mir aber nochmal Unterstützung geholt von meiner Kollegin Nadine Gode aus der SWR Umweltredaktion. Nadine, ist denn Fliegen wirklich so schlecht fürs Klima?
Ja, schon. Mal eben von Hamburg mit dem Flieger nach Malle und zurück sind rund eine Tonne CO2 pro Passagier. Im Vergleich, für dieselbe Menge an Emissionen müssten wir gut 5000 Kilometer mit dem Auto fahren, also mehr als doppelt so weit. Das CO2 ist beim Fliegen allerdings nur ein Problem von vielen. Was dazu kommt, sind zum Beispiel Stickoxide oder kleine Partikel, die beim Verbrennen von Kerosin in die Luft geblasen werden. Bei normaler Reiseflughöhe passiert das etwa 10 Kilometer über unseren Köpfen und so weit oben bilden die Rußpartikel zusammen mit dem Wasserdampf Kondensstreifen. Und auch die sollten wir nicht unterschätzen, weil Kondensstreifen sind wie Glasscheiben in einem Gewächshaus und heizen unserem Klima so ziemlich ein. In Summe ist Fliegen also schon die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen.
Ja, und zumindest Politik und Wirtschaft scheint das Problem bewusst zu sein. Denn auch da gilt das Prinzip, wer die Klimagase verursacht, muss das bezahlen. Die Lufthansa hat angekündigt, dass deshalb jetzt die Ticketpreise steigen, wie Roman Warschauer berichtet.
Die Lufthansa erhebt künftig einen sogenannten Umweltkostenzuschlag. Damit soll ein Teil der Umweltauflagen, den Fluggesellschaften unterliegen, finanziert werden. Der Zuschlag soll je nach Strecke zwischen 1 und 72 Euro betragen. Das betrifft Flüge der Lufthansa-Gruppe, die in der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz oder Großbritannien starten. Fluggesellschaften müssen in Europa ab dem kommenden Jahr erstmals verpflichtend einen kleinen Teil nachhaltige Kraftstoffe tanken. Diese sind derzeit noch deutlich teurer. Zudem unterliegen Airlines dem CO2-Zertifikatehandel. Die dadurch entstehenden Kosten will Lufthansa nun zum Teil über den Zuschlag an die Passagiere weitergeben. Der Konzern begründet die Entscheidung unter anderem auch damit, dass man zudem viele Milliarden Euro in neue, sparsamere Flugzeuge investiere. Lufthansa will bis 2030 ihre CO2-Bilanz durch Reduktion und Kompensation halbieren. Bis 2050 soll die CO2-Bilanz neutral sein.
Klimaneutrales Fliegen. Einige Airlines mischen SAF, also klimaneutrale Treibstoffe, schon dem herkömmlichen Kerosin zu, um so die Klimabilanz zu verbessern. Doch ob es dabei bleibt und was es flächendeckend dafür braucht, dass Fliegen in einer klimaneutralen Zukunft möglich ist, darüber habe ich mit Luftfahrtexperte Professor Jens Friedrichs von der TU Braunschweig gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Professor Friedrichs, ja, wann steigen Sie denn das nächste Mal in den Flieger und was wird da im Tank sein?
Ich denke, das nächste wird sein, meine Tochter in ihrem freiwilligen sozialen Jahr zu besuchen auf einer Mittelmeerinsel, wo sie da Fremdenführung macht. Und da wird ganz bestimmt Kerosin im Tank von dem Flugzeug sein.
Klimaschädliches Kerosin. Jetzt träumen wir mal von der Zukunft. Wie wird denn klimaneutrale Urlaubsfliegerei eigentlich aussehen?
Wenn wir die nächsten 10 Jahre uns angucken, dann wird das für Urlaubsländer immer noch Kerosin sein, hoffentlich mehr SAF, also umweltfreundliches Kerosin. Der große Wurf ist aber eher so nach 2035, also 10, 15 Jahresfrist, wo ich hoffe, dass wir dann zumindest für unsere Mittelstreckenentfernung, also das schon mal genannte Mittelmeer, auch sowas wie Wasserstoff im Tank von Flugzeugen sehen. Ob der dann verbrannt wird oder in einer Brennstoffzelle zu Strom gemacht wird, ist vielleicht noch eine andere Frage, aber zumindest wird er uns einen deutlichen Schritt nach vorne bei den Emissionen bringen.
SAF haben Sie gesagt, Sustainable Aviation Fuels. Das ist ja der Oberbegriff jetzt für nachhaltige Kraftstoffe. Das sind ja Treibstoffe, die zum Beispiel aus altem Frittierfett gewonnen werden können oder auch aus grünem Strom hergestellt sind. Also welche Rolle können SAF denn wirklich in der Zukunft der Passagierluftfahrt spielen? Sie haben da schon von 25 Jahren Zeithorizont geredet, ne?
Ja, genau. Na, sie können eine riesengroße Rolle spielen. Sie sind eigentlich der Heilsbringer für die Langstrecke, weil Batterien werden uns nicht weit bringen und auch der von mir genannte Wasserstoff wird uns nicht auf die Langstrecke bringen. Das muss ein Sustainable Aviation Fuel sein, also ein flüssiger Energieträger. Und bei den sogenannten SAFs haben wir halt eine große Bandbreite, wie Sie schon gesagt haben, von SAF, was hergestellt wird aus Speiseölresten, von SAF, was hergestellt wird aus Biomasse, bis hin zu dem SAF, was als reines E-Fuel nur aus elektrischem Strom und aus der Luft gewonnenem CO2 hergestellt wird. Also das CO2 aus der Luft ist der Kohlenstoffträger und dann stecke ich einfach nur viel Energie rein. Und eigentlich ist nur letzteres SAF das wirklich Gute, weil das sozusagen keine Diskussion über Tellertank, also ich muss nicht entscheiden, ob ich auf den Flächen Nahrungsmittel- oder Energiepflanzenanbau bringt, weil es nicht die Nachnutzung von Ölen ist, die uns nie genug Volumen bringen, um die Luftfahrt mit alternativ anzutreiben. Also eigentlich ist es nur dieses vollsynthetische E-Fuel, SAF, was das wirklich Gute ist. Und das ist das, wo wir sicherlich, was die Großskaligkeit betrifft, am längsten noch drauf warten werden müssen.
Stichwort Großskaligkeit. Jetzt hat die Lufthansa ja pünktlich mit Beginn der Sommerreisezeit angekündigt, die Ticketpreise werden über kurz oder lang steigen. Und das eben auch mit den Kosten für SAF begründet, die ab nächstem Jahr dann vermehrt getankt werden sollen oder auch müssen. Warum ist das denn so? Warum ist sowas noch so teuer?
Einfach, weil die Herstellprozesse von SAF energieaufwendig sind und darum werden sie auch immer teurer bleiben. Und weil im Moment natürlich die verfügbaren Produktionskapazitäten sehr niedrig und damit umkämpft sind. Letzteres wird sich ändern, also hoffentlich schnell. Die Produktionskapazitäten werden hochgefahren an allen Stellen der Welt. Das heißt, dieser Scale-of-Economy-Teil, der wird sicherlich die Kosten senken. Aber die Tatsache, dass ich in das vorhin beschriebene vollsynthetische SAF unheimlich viel Strom reinstecken muss, wird auch in einer vollentwickelten SAF-Ökonomie diesen vollsynthetischen SAF immer teurer machen als die heutige fossile Erdölbasis. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir frühzeitig uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass nachhaltiges Fliegen, emissionsfreies Fliegen über vollsynthetische SAFs dann noch geht zukünftig, aber dass das ein bisschen mehr kostet als heute. Das ist der Preis, den wir für die Nachhaltigkeit, glaube ich, alle zahlen müssen.
Denn für klimaneutrales Fliegen muss dieser grüne Strom ja wirklich grün sein.
Ganz genau. Also das funktioniert nur, wenn auch der Strom grün ist und nicht der Strom aus einem Braunkohlekraftwerk oder aus sonst einem normalen Kraftwerk gewonnen wird und darüber dann wieder die CO2-Bilanz schlecht macht. Ganz genau.
Sie haben jetzt schon darüber geredet, was im Tank so drin stecken könnte, wenn wir über klimafreundliche Passagierfliegerei reden. Sind das auch die gleichen Flugzeuge oder muss ich mir die vielleicht ein bisschen anders vorstellen?
Nee, in der Tat. Ich glaube, sie werden anders aussehen, weil ich glaube ja, dass gerade dieses Thema Luftfahrt durch die vielen physikalischen Randbedingungen und Anforderungen so der klassische Bereich ist, wo noch die alte leere Form follows function gilt. Und die Function ist eben dann nicht nur der Passagiertransport, sondern auch das Unterbringen von Kraftstoff. Und wenn ich Wasserstoff unterbringe, der einfach mehr Volumen braucht, dann ist das eine andere Funktion als heute und dann wird ein Flugzeug anders aussehen. Also Wasserstoffflugzeuge müssen entweder einen längeren Rumpf haben, um den Wasserstoff unterzubringen, weil in die Flügel kann der nicht, oder sie müssen einen größeren Rumpf haben. Also das geht hin bis zu diesen immer wieder diskutierten sogenannten Blended Wing Bodies, die halt aussehen wie so eine flache Flunder mit einem sehr breiten, großen Rumpf, wo eben dann viel Platz nicht nur für Passagiere, sondern auch für Kraftstoff ist.
Ja, fast dann wie UFOs, die da am Himmel fliegen. Ne?
Allerdings immer noch mit Flügeln. Ne? Also die fliegende Untertasse wird es nicht sein, aber sowas Plattes mit zwei großen Flügeln dran, sowas wird es eventuell sein können, ja.
Was muss sich denn noch ändern, damit wir auf eine Zukunft zusteuern, wo es eventuell noch möglich ist, klimaneutral eben zu fliegen in den Urlaub? Ist es überhaupt möglich? Und was braucht es dafür jetzt?
Also, möglich ist es. Technologisch ist es möglich. Finanziell ist es möglich. Wir reden nicht über eine Verdopplung der Flugpreise. Da redet auch eine Lufthansa nicht drüber. Es ist möglich. Es muss meiner Ansicht nach schnell dieser eben schon angesprochene Hochlauf an SAF, und zwar an, in Anführungszeichen, den guten SAF stattfinden. Je mehr wir davon haben, desto schneller kriegen wir die Nachhaltigkeit, die Bilanz ins, naja, von der schädlichen in die neutrale Richtung gedreht. Darum ist auch, wie gesagt, dieser Lufthansa-Ansatz meiner Ansicht nach genau der richtige. Wir brauchen schnell viel SAF weltweit und wir brauchen natürlich auch Wasserstoff, denn sonst funktioniert das, was ich vorhin gesagt habe, nicht. Das heißt also, diese Wasserstoffwirtschaft, die muss auch schnell hochlaufen, damit wir dann eben vom Wasserstoff profitieren können.
Kann es sein, dass wir eventuell, wenn wir das alles nicht hinbekommen, mit Flugverboten zu tun haben werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das Thema Flugverbote, das ist natürlich europäisch etwas, wo man offen diskutiert. Wir müssen bedenken, dass wir natürlich als Deutsche oder Europäer nicht die Welt sozusagen regulieren können. Und andere Bereiche in der Welt haben eine deutlich andere Sichtweise A auf die Frage, wie groß ist das Problem? Und B auf die Frage, wie viel Geld bin ich bereit, in die Lösung des Problems reinzustecken? Und darum, glaube ich, sollten wir, bevor wir sozusagen regionale Flugverbote machen oder Fliegen so unattraktiv machen, dass es in Europa nicht mehr stattfindet und damit auch die Industrie über lange Zeiträume abwandern würde, sollten wir unbedingt versuchen, einen globalen Ansatz zu machen und alle mitzunehmen. Denn das spart viel mehr, als wenn wir eine Vorreiterrolle einnehmen, aber kein anderer reitet uns hinterher.
Um fernab der Urlaubsreise, nämlich im Alltag nachhaltiger unterwegs zu sein, ist das Fahrrad ein beliebtes Mittel der Wahl. Doch bringt's das wirklich für den Klimaschutz? Judith Kösters sagt's uns.
Fahrradfahren fürs Klima. Echt jetzt? Ist das nicht eher Symbolpolitik? Macht das wirklich was aus fürs Klima? Ja, macht es. Zumindest ist das Ergebnis einer jüngst erschienenen Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dazu muss man wissen, rund ein Drittel der Treibhausgase im Verkehr entsteht in Deutschland bei Fahrten bis 30 Kilometer Länge oder deutlich kürzer. Strecken also, bei denen das Rad bzw. das E-Bike als Verkehrsmittel durchaus in Frage kommt. Aktuell wird immerhin schon rund ein Zehntel davon mit dem Rad zurückgelegt. 2035 könnte es laut der Fraunhofer-Studie knapp jeder zweite Kilometer sein, erklärt Studienleiter Klaus Doll. Voraussetzung: mehr und komfortablere Radwege.
Es bräuchte erstmal sehr viel mehr durchgehende Radwege, und das ist wirklich der Punkt. Also es kommt nicht wirklich nur auf die Kilometerzahl der Radwege an, sondern dass die auch von Tür zu Tür durchgehend befahrbar sind, ohne dass man die Straßenseite wechseln muss, dass man absteigen muss, dass man unübersichtliche, unangenehme Kreuzungen überwinden muss.
Die Sicherheit beim Radfahren ist ein zentraler Faktor. Das sagt auch Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Frankfurter Goethe-Universität.
Ich glaube, es gibt aber noch viel mehr Menschen, die sagen in so einer Stadt wie Frankfurt, also eigentlich würde ich gerne Fahrrad fahren, aber ist mir immer noch ein bisschen zu krass, ein bisschen zu gefährlich.
Apropos Stadt. Die höchsten Radverkehrsanteile haben bisher nicht Städte wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin, sondern mittelgroße Städte wie Münster, Oldenburg oder Karlsruhe. Der ländliche Raum dagegen hinkt hinterher. Dabei sagen die Mobilitätsforscher, gilt dort grundsätzlich das Gleiche wie in den Städten. Man macht die Besorgungen im Nachbardorf eher dann mit dem Rad statt mit dem Auto, wenn es einen komfortablen, separaten Radweg gibt, der idealerweise breit genug ist, dass man auf dem Rad auch noch nebeneinander fahren und sich unterhalten kann und am besten auch noch von der eiligen E-Bike-Fahrerin überholt werden kann. Fraunhofer-Forscher Klaus Doll rechnet vor:
Wenn wir jetzt die Anzahl der sicher befahrbaren und durchgängig befahrbaren Radwege verdreifachen, das ist so die Grundprämisse, die wir da reingesetzt haben, kriegen Sie auch in ländlichen Räumen ganz erklägliche Radverkehrsanteile bis 40%.
Was braucht es noch, damit mehr Menschen gerne Fahrrad fahren? Laut Fraunhofer-Studie eine bessere Verzahnung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr, einfache und günstige Möglichkeiten, das Rad in der Bahn mit in die nächste Stadt zu nehmen und ausreichend Radparkplätze. Auch Martin Lanzendorf beschäftigt sich damit, was Menschen aufs Rad bringt. In seiner gerade erschienenen Studie zum Radverkehr in Großstädten gab es allerdings auch für ihn und seine Co-Autoren eine Überraschung. Von 2002 bis 2017 hat sich der Anteil des Radverkehrs dort beinahe verdoppelt. Dabei wurden in der Zeit nicht besonders viele neue Radwege gebaut.
Und in den Ämtern, die Radverkehrsbeauftragten der vier großen Städte haben in der Tat auch gesagt, dass sie es nicht genau wissen.
Lanzendorfs Vermutung:
Ich glaube, sehr stark hat es einfach damit zu tun, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel ist, das in einer städtischen Umwelt ein unglaubliches Potenzial bietet, das einfach relativ schnell sein kann, schneller als viele andere Verkehrsmittel, das keinen Lärm macht, das halt für die Lebensqualität gut ist, für das Körpergefühl.
Wenn es hoffentlich bald noch mehr gute Radwege gibt, müsste es also klappen mit der weiteren Zunahme des Radverkehrs. Und die wäre, ganz nebenbei, eben auch ziemlich nützlich fürs Klima.
Ob am Tetrapack oder an der Limo-Flasche. Überall bleiben jetzt diese Plastikdeckel dran. Das ist eine neue EU-Verordnung. Das kann gelinde gesagt nerven, wenn der Deckel dann beim Trinken am Nasenflügel kratzt. Aber Alice Thielson aus der Umweltredaktion sagt, das hat durchaus seinen Sinn. Alice, warum ist das so?
Man hat bei EU-weiten Müllsammelaktionen an den Stränden gesehen, dass diese Bottlecaps, diese Verschlüsse unter den Top 5 der am häufigsten gefundenen Müllsachen waren. Also wir haben das Problem Plastikmüll. Das ist zum einen, das wird über die Jahre zerrieben zu Mikroplastik und kommt irgendwann in unserer Nahrungskette wieder vor. Und zum anderen gerade diese Plastikringe unten an den Verschlusskappen, die sind gefährlich für die Vögel. Die verfangen sich da drin, die strangulieren sich damit. Da gibt's also wirklich grausame Bilder. Deshalb hat die EU gesagt, bei Einweggetränkeverpackungen nur noch Kunststoffverschlüsse, die nicht mehr abgehen. Die sollen mit den Flaschen oder Kartons zurückkommen und ins Recycling gehen.
Aber machen denn so ein paar kleine Deckel oder Schraubverschlüsse wirklich was aus?
Das klingt zwar wie Kleinkram, weil in Deutschland sowieso schon die meisten Flaschen mit Deckel zurückkommen, aber wir verbrauchen im Jahr auch rund 21 Milliarden Einweggetränkeverpackungen. Selbst wenn da nur 3 oder 4% der Deckel nicht zurückkommen, dann ist das am Ende trotzdem eine große Menge.
Das sind ja verschiedene Materialien, Deckel und Flasche, also verschiedene Kunststoffarten. Das eine etwas dicker, das andere etwas dünner. Geht das denn so einfach zu recyceln?
Das ist kein Problem. Bei den Einweggetränkekartons geht das alles zusammen in die gelbe Tonne, wird dann sortiert und geschreddert und dann kann man das einmal in die Papierfasern, dann in den Kunststoff und dann auch noch in das Aluminium von der Beschichtung auseinander trennen. Und bei den Einweggetränkeflaschen, da ist zwar die Flasche aus PET und die meisten Deckel sind aus PP, Polypropylen. Das sind verschiedene Kunststoffarten und für gutes Recycling, da ist eigentlich immer besser, nur eine Sorte zu haben. Aber die Flaschen kommen mitsamt Verschluss zusammengepresst aus den Pfandautomaten, werden so auch geschreddert. Und wenn dieser Schredder ins Wasserbad kommt, dann sinken die Flaschenschnipsel nach unten und die Verschlussschnipsel, die schwimmen oben auf. Und so kann man dann am Ende doch jede einzelne Fraktion wiederverwerten.
Sinnvolle Sache für im besten Fall weniger Plastikmüll. Denn der ist nicht nur an weit entfernten Stränden, sondern längst auch bei uns in Europa angekommen. Und zwar in großen Mengen. Unbeschreibliche 500 Container voller Plastik landet nach Schätzungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Mittelmeer. Jeden Tag. Gleichzeitig gibt es auch weniger Fische als früher. In Griechenland, genauer gesagt auf der Insel Amorgos in der Ägäis, gehen Fischer jetzt beide Probleme auf einmal an und wollen so ihre Existenzgrundlage retten. Moritz Pompel hat sie getroffen.
Guten Morgen, Kapitän. Guten Morgen. Alle bereit? Eigentlich würden die Fischer auf Amorgos jetzt gerne das machen, was sie normalerweise tun, zum Fischen rausfahren. Auch heute besteigen sie eines ihrer Boote. Aber das Programm ist ein anderes. Sie wollen an zwei entlegene Strände fahren und Plastikmüll sammeln. Für Kapitän Michalis Vekris keine Frage von Gutmenschentum. Seine Familie lebt seit vielen Generationen vom Fischfang. Sehr schwierig ist das. Ich liebe das Fischen, das ist für mich Erholung. Aber wir stecken in einer Sackgasse. Seit 10, 15 Jahren bemerken die Berufsfischer von Amorgos, dass sie kaum noch etwas an Land ziehen. Deshalb haben sich rund 40 von ihnen zu einem radikalen Schritt entschieden. Im Frühling 2 Monate lang möglichst wenig zu fischen. Also genau dann, wenn sich die Meerestiere besonders fortpflanzen. Diese Zeit nutzen die Fischer, um die Strände ihrer Insel vom Plastik zu befreien. Denn sie wissen, wird es von der Sonne mürbe und von der Brandung zerrieben, gelangt es als Mikroplastik in die Tiere und letztlich auch in uns Menschen. Mit ihrem Boot steuern die Fischer den ersten Strand an. Er liegt zwischen der hochaufragenden Steilküste. Zwischen den Kieseln, Plastikflaschen, altes Spielzeug, angespülte PVC-Rohre, Einwegverpackungen aus Italien, der Türkei, selbst aus China. irgendwo über Bord geworfen. Stundenlang sammeln die Fischer möglichst alles ein, packen es in große Säcke. An diesem Strand waren sie schon öfter, sagt Michael Krossmann aus Deutschland und seit über 40 Jahren Fischer auf Amorgos.
Hier war unheimlich viel große Teile und die sind jetzt weg. Also die kleinen Teile werden auch weniger jetzt, ne? Also ist schon ein kleiner Erfolg.
Jeder Tag Plastik sammeln bedeutet für die Fischer kein Verdienst. Um das abzufedern, haben sie einen Verein gegründet, Amorgorama. Ein Wortspiel aus Amorgos und Orama, griechisch für Vision. Dank privater Spenden fischen sie in der Fortpflanzungszeit der Fische nur noch halb so oft. Und jetzt werden sie für die nächsten 5 Jahre finanzielle Unterstützung bekommen von der Meeresschutzorganisation Blue Marine Foundation. Das heißt, ab nächstem Jahr können sie 5 Jahre lang komplett nur Plastik fischen im Frühjahr. Trotzdem reicht das nicht, sagt Michael Krossmann.
Ja, okay, wir können sagen, wir Fischer von der Morges, wir fischen jetzt nicht. Und dann kommen die anderen Fischer her und sagen, ist ja schön, wir haben hier einen gedeckten Tisch. Die Fischer hier, die fahren nicht raus, dann holen wir die Fischer. Das muss gesetzlich festgelegt werden. Es gibt ein Verbot hier, April und Mai wird nicht gefischt. Nur so kann es klappen.
10 Jahre lang haben sich die Fischer um eine entsprechende Schutzzone rund um die gesamte Insel bemüht. Ohne Erfolg. Dabei zeigen wissenschaftliche Studien, mit einer Fischpause können sich die Bestände gut erholen. Auf lange Sicht bräuchten die Fischer vermutlich nicht einmal finanzielle Hilfe vom Staat, weil sie in den übrigen Monaten wieder mehr fangen würden. Jetzt könnte sich die Arbeit von Amorgorama auszahlen. Griechenlands Regierung hat angekündigt, die Schutzzone gesetzlich verankern zu wollen. Das Projekt muss einfach gelingen, sagt Kapitän Michalis, um anderen Fischern ein Beispiel zu geben. Weil das Problem, dass es keinen Fisch mehr gibt, haben wir ja nicht nur hier. Die anderen können jetzt schauen, was hier passiert. Die Hoffnung der Fischer von Amorgos, dass Schutzzonen rund um andere Inseln folgen könnten, in ganz Griechenland. Am Ende des Tages haben die Fischer einen halben Container voller Plastik gesammelt. Sobald er voll ist, kommt er ans Festland zum Recycling.
Gut, wenn es recycelt wird, noch besser, wenn es gar nicht erst entsteht. Das hat sich auch die EU gedacht und deshalb seit 2022 schon Plastiktüten als Tragetaschen verboten. Trotzdem ging es mir erst neulich wieder so, dass ich sie in Supermärkten gesehen habe. Martin Thiel aus unserer Umweltredaktion, warum kann das denn sein?
Ja, das ist so eine Sache. Tatsächlich gibt es das Verbot seit 2022, aber nur für Tragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 49 Mikrometern. Alles, was darüber ist, also über 50 Mikrometer, ist laut Definition eine Mehrwegtragetasche. Umweltschützer wie die Deutsche Umwelthilfe kritisieren das scharf, weil die in den Supermärkten, Drogerien und Einzelhandel verkauften Trageplastiktüten nach wie vor nicht stabil sind, das heißt im Schnitt nur 20 Minuten benutzt werden und dann im besten Fall im gelben Sack landen. Und tatsächlich tricksen die Supermärkte auch ein bisschen bei der Messmethode, wie dick ihre Tüten tatsächlich sind und nützen eine Gesetzeslücke. Das heißt, die Tüten sind je nachdem, wie man misst, dicker wie 50 Mikrometer, aber trotzdem nicht fest genug und stabil genug, um sie mehrfach zu verwenden. Kritiker sagen, die Lobbyisten hätten gute Arbeit bei der Formulierung des Gesetzes bzw. des Plastiktütenverbots geleistet, sodass es leicht umgangen werden kann. Die Deutsche Umwelthilfe etwa fordert, dass Einkaufstüten mindestens eine Wandstärke von 120 Mikrometern haben müssen, die so stabil sind, dass man sie wirklich häufiger verwenden kann. Aktuelle Zahlen, wie viele Einkaufstüten in Deutschland pro Kopf verbraucht werden, gibt es nicht, da die letzten Erhebungen aus dem Jahr 2021 stammen und das Gesetz erst 2022 in Kraft trat. Das heißt also, es gibt noch keinen Beleg dafür, dass das Gesetz, was die Verkaufszahlen angeht, eine Wirkung zeigt oder nicht.
Es lohnt auf jeden Fall, einfach mal eine Tasche dabei zu haben. Für den spontanen Einkauf, die könnte dann statt aus Plastik zum Beispiel aus Jute sein. Mit guter Laune sage ich für heute hier Tschüss. Mein Name ist Janina Schreiber und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. In Global, das Umweltmagazin. Machen Sie es gut.